Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen euch heute hier aus den heißen Räumen des Nachrichtenpool Lateinamerika in Berlin zu unserer Onda Viva-Sendung. Heute sind wir im Studio mit zwei chilenischen Gästen, zwei Community-Radioaktivisten aus der chilenischen Stadt Concepción, eine Stadt, die rund 500 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago liegt. Juan Chilling und Gabriel Rojas, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigos.
Wir freuen uns, dass ihr heute hier seid und wir wollen heute mit Juan und Gabriel eine Stunde lang sprechen über die Arbeit von Community-Radios und die Medienlandschaft in Chile, aber auch über die Proteste der Studierenden und der Schülerinnen in Chile oder allgemeiner gesagt den Stand der sozialen Bewegung in Chile. An der Technik heute im Studio Angela Isfording und durch die Sendung begleiten euch Ute Löning und Eva Völpel.
Hallo Juan, hallo Gabriel. Para empezar, voy a intentar te dar una breve introducción sobre la situación de los medios de comunicación en Chile, en alemán. Erstmal zur Einführung kurz ein paar Worte zur Medienlandschaft in Chile. Chile ist ein Land mit extrem hoher Medienkonzentration. Seit der Militärdiktatur, die von 1973 bis 1990 das Land regierte, hat die Privatisierung auch im Mediensektor Einzug gehalten. Die Konzentration von Macht in den Händen von profitorientierten Unternehmen setzte sich allerdings auch nach der Demokratisierung 1990 und bis heute noch fort. Zum Beispiel bestimmen den Zeitungsmarkt zwei große Medienunternehmen, Copesa und Mercurio. Beide haben die Pinochet-Diktatur gestützt. Der Besitzer Copesas ist reich geworden mit Banken, Investmentfonds und einer großen Supermarktkette. Die frei empfangbaren Fernsehsender sind überwiegend in der Hand reicher Familien, denen auch Banken und Investmentfonds gehören oder die Anteile daran besitzen oder auch Warenhausimperien oder Bergbaugesellschaften. Auch bei den Radios gibt es wenig Vielfalt. So gehören zum Beispiel 60% aller Radiofrequenzen in Chile zur spanischen Prisa-Gruppe. Etliche andere Frequenzen gehören wiederum der Copesa-Gruppe. Nur 4% der Frequenzen sind für kleine Radios vorgesehen, sogenannte Radios minimaler Reichweite. Nach einem 2010 neu verabschiedeten Gesetz dürfen registrierte und genehmigte kleine Radiostationen inzwischen mit einer Leistung von 25 Watt senden. Unter diesen Radios minimaler Reichweite tummeln sich neben Community-Radios allerdings auch viele kommerzielle und auch evangelikale missionarische Radiostationen. Nun, welche Rolle spielen in diesem Kontext die Basismedien, zum Beispiel die Community-Radios, in diesem privatisierten, profitorientierten Mediensektor? La pregunta sería, Chile es un país con alta concentración en el sector de los medios de comunicación, ¿cierto? Privatización y concentración de poder tienen su origen en la dictadura militar y en el modelo liberal impuesto en ese tiempo, pero la concentración de poder siguió después de la democratización y sigue todavía. Ahora le pregunta, en esa situación en que grandes empresas dominan los medios de comunicación en el sector de la prensa, la televisión y de las radios, ¿qué papel juegan medios comunitarios o más específicamente las radios comunitarias?
Bueno, el papel principal que están jugando los medios de comunicación alternativos en Chile hoy día es poder ir democratizando o ir dando la palabra a lugares, sectores, ¿cierto?, que no tienen la posibilidad de expresarse. Y yo diría que el ideal que o el ideario que persiguen las radios comunitarias es que tratan de dar el espacio a todos aquellos sectores donde sean mujeres, ¿cierto?, trabajadores, estudiantes, que no tienen la posibilidad de dar a conocer sus luchas, sus demandas. Entonces las radios van recogiendo de alguna manera todas esas demandas y las van difundiendo. También la radio hace un acompañamiento de ir buscando organización, coordinación entre la sociedad civil. Uh-huh. Ese es como una de las ideas fuerzas de la radio comunitaria.
Uh-huh. Also Ziele, zwei wichtige Funktionen nennt Gabriel. Die eine ist, den sozialen Sektor zu organisieren, zu koordinieren zwischen verschiedenen Bereichen, und zwar denen, die auch zu Wort kommen in Basisradios. Das sind viele, das sind Frauen, das sind Arbeiter, Arbeiterinnen, das sind Studierende, das sind alle die keine Stimme haben in den großen Medien, die nicht die Möglichkeit haben, sich ansonsten auszudrücken in diesem profitorientierten Markt.
En el proceso de concentración de los medios de comunicación, de la radio específicamente, se ha dado que las grandes emisoras de Santiago van comprando las emisoras locales, las pequeñas emisoras comerciales de carácter local, y las transforman en repetidoras de la señal de Santiago. Eso significa que han abandonado completamente la información local. En las pequeñas ciudades y en las grandes ciudades que no son Santiago, nos enteramos por la radio cómo está el problema de los atochamientos en el tránsito en Santiago, y no nos enteramos de lo que sucede en el entorno nuestro. Por eso las radios comunitarias han tomado gran importancia al hacerse cargo de la información local como un espacio abandonado por la radio comercial.
Juan erklärt, dass in Chile Folgendes passiert. Die großen Sendestationen, Sendeketten aus Santiago kaufen kleine Radios im ganzen Land auf und schaffen die Redaktionen ab. Es gibt keine Redakteure mehr in den eigentlichen Radiostationen in den verschiedenen Provinzen, sondern alle übertragen nur noch das Programm, was in Santiago für alle gleich produziert wird, also sehr zentralistisch. Das hat zur Folge, dass auch in den äußersten Extremen des Landes die Menschen nicht das hören, was bei ihnen passiert, sondern informiert werden über Probleme, Verkehrsprobleme in der Hauptstadt Santiago beispielsweise. Um dem entgegenzuwirken, setzen die Community-Radios einen Schwerpunkt auf lokaler Information und wollen damit den Bedürfnissen, den Notwendigkeiten der Menschen in ihrer Region entsprechen.
En el último tiempo han surgido otros medios de comunicación, o se han retomado algunos medios impresos. Podemos identificar algunos medios como El Ciudadano, como El Resumen, ¿cierto?, en Concepción, que son periódicos que de alguna manera rescatan y van siguiendo la información de los conflictos sociales que se van dando. Y han contribuido a ir complementando los otros formatos de la comunicación. La radio es esencialmente, bueno, es el medio más desarrollado, la radio comunitaria, que los otros medios. Pero de a poco han ido surgiendo los periódicos, los medios digitales y también algo de televisión comunitaria.
Pero eso, por ejemplo, El Ciudadano, ¿es comunitario?
¿No? Es comunitario,
ah,
sí, también.
Ok, noch eine Ergänzung. Also es gibt weitere Community Medien. Es gibt zum Beispiel in Concepción eine Zeitschrift oder eine Zeitung, El Ciudadano, der Bürger, die auch diese Funktion übernimmt, mehr der Information der Menschen in der Region zu dienen, als zentralistisch Informationen aus Santiago über große Medienkonzerne, Medienketten zu verbreiten.
La historia del Ciudadano quizá tiene una particularidad, que nació en una pequeña ciudad en Valdivia como un periódico local, pero se trasladó a Santiago y se convirtió en un periódico de alcance nacional, pero sin perder su carácter de compromiso con la comunidad, ahora la comunidad nacional, sí.
Okay, noch eine Ergänzung zu dieser Zeitung El Ciudadano. Sie entstand im Süden Chiles, in Valdivia, und wird inzwischen in Santiago produziert, ist quasi umgezogen, fühlt sich aber immer noch verpflichtet, dem Informationsinteresse, der Notwendigkeit, jetzt aber auf nationaler Ebene zu informieren. Ich würde jetzt gerne zu einer anderen Frage noch kommen. Und zwar, wie schätzt ihr das neu erlassene Gesetz zur Regulierung der Frequenzen ein? Im Jahr 2010 wurde ein neues Gesetz für die Frequenzvergabe an Community-Radios vergeben, wonach diese mit 25 Watt statt bisher 1 Watt Sendeleistung senden können. Könnt ihr kurz beschreiben, ob sich die Bedingungen für eure Arbeit verbessert oder verschlechtert haben durch dieses neue Gesetz? Oder 2010 hat auch Sebastián Piñera ist an die Macht gekommen. Otra pregunta acerca de la nueva ley de radiodifusión comunitaria. En el año 2010 salió la nueva ley, esa, ¿no es cierto? En esta ley, según esa ley, las radios comunitarias pueden transmitir con una potencia mayor de 25 vatios, ¿no es cierto? Cuéntenos, por favor, si esto les facilita el trabajo, si funciona de esta manera o no, o qué cambios hubo para ustedes con esa nueva ley, o también desde el año 2010 Piñera está en el gobierno. ¿Cómo ha cambiado la situación para ustedes?
Lo primero que te puedo decir, Ute, es que la nueva ley de radios comunitarias costó 16 años poder modificarla. Desde el año 90, cuando surgen las radios, tuvimos 4 años sin ley y luego de eso se legisló y se avanzó un poco con la ley del 94. La ley del 2010 también avanza, pero muy poco. No conseguimos todo lo que queríamos. Sin embargo, desde el watt de potencia o el vatio de potencia anterior y pasándonos a los 25, de todas maneras favorece bastante para poder tener una mejor cobertura y llegada a los auditores de las comunas. Y de hecho, en la práctica, muchas de las radios estaban transmitiendo ya con 25.
Antes. O sea,
sí, solamente que ahora como que se legalizó. Ahora, ese proceso implica de que vamos a tener que cambiarnos a esa nueva ley, vamos a tener que hacer un proceso de migración. Y ese proceso comenzó y concluye en noviembre de este año. Todas las radios concesionadas en Chile, son más de 300, van a tener que cambiarse a la nueva ley. Ese dato, ese hecho, ha producido de que desde el año 2010 a la fecha, el Ministerio de Telecomunicaciones en Chile tiene congeladas las postulaciones para las nuevas radioemisoras. Desde el año 2010 que no tenemos nuevas radios y hay mucha gente que quiere colocar y poner nuevas radios al aire y eso no se ha podido hacer.
Also, das ist nicht so eindeutig zu beantworten. Gabriel erzählt, dass es 16 Jahre gedauert hat, bis dieses neue Mediengesetz verabschiedet wurde, dass es bereits im Jahr 1994 ein Vorläufergesetz gab. Und es harte Arbeit war, ein neues Gesetz zu schaffen, das es aber auch nicht nur positive Auswirkungen hat. Also diese erhöhte Sendeleistung von 25 Watt haben die Radios wohl auch schon häufig vorher ausgenutzt, bevor es durch dieses neue Gesetz 2010 genehmigt wurde. Und jetzt ist es quasi legalisiert. 25 Watt Sendeleistung ist nicht viel, erlaubt eine etwas höhere Reichweite allerdings als 1 Watt. Das sieht er klar als Vorteil. Ein Nachteil ist, dass 300 Radios unter dieses Gesetz fallen. Alle müssen eine Übergangsregelung beantragen, also eine neue Lizenzierung quasi beantragen, müssen zum Teil auch die Frequenzen wechseln in ein anderes Frequenzspektrum, soweit ich weiß. Und seit dem Jahr 2010 wurden keine neuen Radios zugelassen, weil zum einen das Spektrum noch nicht frei ist, noch nicht alle Frequenzen umsortiert wurden und zum anderen vielleicht auch der Verwaltungsaufwand zu hoch ist. Tú dijiste que no hay nuevas radios desde el año 2010 por qué razones?
Sencillamente el gobierno congeló para poder despejar el espectro radioeléctrico y hacer un proceso de migración. Uh-huh. Con las radios que ya están, yeah. Prefirieron parar los concursos Y eso ha perjudicado enormemente a toda la gente que quería postular.
Genau, aus diesem Grunde, weil die Radios ihre Frequenzen wechseln müssen.
Esta ley fue negociada por la Asociación de Radio durante el gobierno de Michelle Bachelet. Y en general, nosotros consideramos que la ley es positiva, pero tiene su lado feo también, que es que otorga a la radiodifusión comunitaria un segmento muy estrecho del dial, aproximadamente un 5%. Varía de una región a otra, pero en general, digamos, un 5% del dial está destinado a la radiodifusión comunitaria. En otros países de Latinoamérica, como Uruguay, hay un tercio del espectro radioeléctrico destinado a la radiodifusión comunitaria, un tercio para la radiodifusión estatal y un tercio para la comercial. Eso sería nuestra aspiración y está muy lejos lo que conseguimos.
Ja, das Gesetz wurde in der Regierungszeit der sozialistischen Präsidentin Michelle Bachelet aus der vorigen Regierungsperiode quasi hauptsächlich verhandelt. Grundsätzlich schätzt Juan es positiv ein, sieht aber auch einige Tücken und Fallstricke, die ja vorhin schon genannt wurden, dass zurzeit eben die Zulassung neuer Radios blockiert ist. Und insgesamt muss man sagen, dass zu wenig Community-Radios zugelassen oder vorgesehen sind. Circa 5% sind es. In Nachbarland Argentinien und auch in Uruguay zum Beispiel ist es so, dass ein Drittel des Frequenzspektrums vorgesehen ist für Community-Radios, für Fernsehen übrigens auch. Da ist Chile weit von entfernt.
Para nosotros también ha sido super positivo que las concesiones que duraban 3 años, hoy día aumentan a 10. Que la altura, por ejemplo, de la antena que nosotros utilizamos, teníamos un máximo de 6 metros y ahora va a poder subirse a 18 como máximo. Pero en realidad son mejoras técnicas que hacen de que, en realidad, a lo que nosotros más nos interesaba era poder mejorar las condiciones de trabajo para la radio. O sea que como ocurre en muchos otros países latinoamericanos, donde las legislaciones son más favorables y hay una preocupación ya, ¿no?, de parte del Estado, en este caso, de ayudar a financiar la radio. Nosotros vamos a poder hacer algo de publicidad, pero la publicidad es tan... te pongo el ejemplo. Nosotros vamos a poder decir el nombre del negocio. Supongamos un ejemplo, una panadería, y el nombre de la panadería y la dirección, nada más. No vamos a poder hablar de qué pan vende, a qué precio y si tiene otros productos. Entonces es como limitante, ¿no? Nadie va a querer avisar con nosotros, en el fondo es como no es una modificación favorable para nosotros. En realidad nosotros tampoco estamos muy convencidos de la publicidad, porque eso también hace que un medio comunitario pierda un poco o se desperfile, como decimos. Pero en Chile, tal y cual como funciona el modelo, nos empuja un poco a buscar esa forma de funcionamiento. Pese a que nosotros, en general, la mayoría de las radios funciona en forma autogestionada y con actividad y con toda la actividad voluntaria, en este caso, que pone el recurso humano, todas las personas que trabajan en la radio.
Also nochmal, das Gesetz hat einige technische Verbesserungen mit sich gebracht. Zum Beispiel können die beiden vom Radio Lodein zu Arenas berichten, dass sie in ihrem Radio die Antenne nicht nur 6 Meter hoch, sondern 18 Meter hoch aufstellen können, dass die Zulassung nicht nur 3 Jahre lang anhält, sondern 10, dass nur alle 10 Jahre quasi eine neue Lizenz beantragt werden muss. Und solche Dinge. Das erleichtert aber nicht wirklich die Arbeit im Radio. Es ist keine wirkliche Unterstützung, weder inhaltlich noch was die Finanzierung angeht. Gabriel merkt an, dass es zum Beispiel in Argentinien auch anders ist, dass die Radios dort auch, das versucht wird, ihnen eine finanzielle Grundlage zu ermöglichen. Die ist in Chile zum Beispiel dadurch auch nicht wirklich gewährleistet, dass sie keine wirkliche Werbung, auch nicht lokal Werbung senden können. Da gibt es ein spezielles Modell. Sie dürfen den Namen eines Geschäfts nennen, einer Bäckerei zum Beispiel, dürfen aber nicht sagen, was die verkaufen, nicht die Preise nennen. Und das ist so eine sehr stark reglementierte Werbung, nennt sich, glaube ich, Ankündigung oder Annuncio. Und sie sind gar nicht so überzeugt von Werbung, weil sie auch denken, das verwässert das Programm, sehen aber trotzdem das quasi als eine wichtige mögliche Finanzierungsquelle, die ihnen nicht erlaubt ist. Wir hören hier, ihr hört hier das Onda Viva-Programm zu Chile, Situation der Basismedien in Chile und was machen die sozialen Bewegungen in Chile. Zu Gast im Studio sind bei uns heute Gabriel Rojas und Juan Chilling aus Concepción, einer Stadt im Süden Chiles. Beide arbeiten in Community Radio Lorenzo Arenas und in einer alternativen Nachrichtenagentur Medio a Medio. Dazu gibt es auch noch spannende Dinge zu erfragen, zum Beispiel Lorenzo Arenas, das Radio funktioniert ja in einem, ist angesiedelt in einem Nachbarschaftszentrum, in einem sozialen Zentrum im Stadtteil Lorenzo Arenas, Stadtteil von Concepción. Dort finden Musikveranstaltungen statt, Bildungsangebote, dort treffen sich Gruppen, politische Gruppen. Wie funktioniert diese Zusammenarbeit von Radio und Bewegung, von Radio und Stadtteilarbeit? Welche Bedingungen sind dafür wichtig, dass dieses Zusammenwirken funktionieren kann? Erzählt doch bitte was, wie ihr das aufgebaut haben. Ustedes son integrantes de Radio Lorenzo Arenas en Concepción. Su radio funciona en un centro de vecinos, un centro social, un centro cultural también, ¿no es cierto? Me interesaría saber cómo funciona la cooperación entre la radio y entre los movimientos sociales, entre trabajo con cultura o programas de educación. Bueno, ¿qué encuentran necesario como básico para poder cooperar de esa forma?
Bueno, la radio Lorenzo Arenas es una experiencia que surge el año 2000 con una apuesta de hacer una programación y de hacer una herramienta de trabajo, ¿cierto?, educativo, de trabajo de construcción, de movimiento social. Y nosotros, cuando salimos al aire, nos planteamos precisamente el mantener una política de puertas abiertas. Primero, era un experimento de un grupo de personas que tenía una intención, un proyecto político. Y ese proyecto político es estar vinculado a nuestro entorno. Y de esa manera, nosotros con el tiempo hemos ido integrando y haciendo de que la radio la hagamos entre todos. La comunidad participa, los colectivos sociales, feministas, de opciones sexuales diversas, de trabajadores, de estudiantes, por nombrar algunos, ellos están participando con nosotros desde hace mucho tiempo. Y la radio Lorenzo Arenas ha mantenido esa apuesta, digamos, desde su origen. Y creemos de que como experiencia ha funcionado de esa manera, la vamos a mantener. Y vamos a seguir enriqueciéndola porque pensamos de que de esa forma todos aquellos que se sientan excluidos puedan participar y expresar sus opiniones y sus demandas.
Also das Radio ist ja schon im Jahr 2000 entstanden, und zwar in dem Sinn ein oder mit dem Ziel, ein Werkzeug zu sein oder ein politisches Projekt zu sein. Das politische Projekt war die Zusammenarbeit mit den sozialen Bewegungen. Es war auch ein Ziel, eine soziale Bewegung mit zu konstruieren. Von Anfang an waren die Türen des Radios offen. Alle Bewegungen des Viertels oder der Stadt konnten sich ausdrücken im Radio, nämlich genau wieder diese Gruppen und diese Menschen, die sonst keine Möglichkeit haben, sich auszudrücken oder in die großen Medien zu kommen. Die Idee ist, mit allen zusammen dieses Radio zu machen und zusammenzuarbeiten. Dazu gehören feministische Gruppen, dazu gehören Arbeiter, Arbeiterinnen, dazu gehören Gruppen lesbisch, schwul, verschiedener sexueller Ausrichtungen. Und sie werden weitermachen mit genau diesem Konzept der Zusammenarbeit genau verschiedener Gruppen, verschiedener Bewegungen, und die auch über das Radio quasi in die Öffentlichkeit zu bringen.
Bueno, otra cosa que yo podría agregar es que nuestra vinculación con la comunidad también va por trabajar por el desarrollo de nuestro sector, y estamos involucrados en distintas redes. Participamos en un consejo de desarrollo local, por ejemplo, con las juntas de vecinos, con agrupaciones vecinales, ¿cierto? Y de instituciones como los colegios. También hemos cumplido ahí o hemos hecho algo de una labor educativa, trabajando directamente con las escuelas públicas, haciendo talleres de comunicación con los niños, proyectos de medio ambiente. Estamos participando en una coordinadora de movimientos sociales de Lorenzo Arenas. Nosotros somos uno más. Nosotros simplemente, siendo uno más, igual facilitamos la casa para que todos se reúnan ahí. Se reúnen muchos grupos. Trabajamos por la identidad local. Tratamos de que los poetas, los músicos y todos aquellos que hagan alguna acción o actividad artística, muralismo, por ejemplo, Lorenzo Arenas es una población que está llena de murales que de la época de la dictadura y que se han ido constantemente cambiando, digamos, modificando, se han pasado de técnicas de la pintura, por ejemplo, al mosaico, por ponerte un ejemplo. Nosotros estamos metidos en todo eso, estamos tratando de siempre trabajar por el tema de la identidad local y aportando al desarrollo local.
Also ihr Ziel ist auch, den ganzen Sektor, das ganze Gebiet mit zu entwickeln. Da gibt es zum Beispiel Nachbarschaftsräte, wo sie teilnehmen, oder lokale Räte, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das übersetzen soll, Consejo de Desarrollo Local, ja, Rat der lokalen Entwicklung. Sie arbeiten mit Schulen zusammen. Sie machen zum Beispiel auch Bildungsangebote direkt in Zusammenarbeit mit Schulen zu verschiedenen Themen, zum Beispiel auch zur Ökologie, sind Teil einer Koordination verschiedener Gruppen und Organisationen und versuchen auch auf künstlerischer Ebene die lokale Identität zu stärken, also zum Beispiel mit Schriftstellern und Musikern zusammenzuarbeiten, Musikveranstaltungen zu machen, oder in einem angrenzenden Sektor gibt es jede Menge Wandbilder, die werden weiterentwickelt auf irgendeine mosaikartige Form, und all das wird präsentiert im Radio und quasi in Zusammenarbeit und im Austausch gewürdigt, und das Ziel ist, gemeinsam sich zu stärken und eine lokale Identität zu schaffen. Danke. Ich glaube, das reicht zu dem Thema. ¿Querías agregar algo?
Sí, lo que quiero decir es que además estamos trabajando con las universidades. Nosotros, Radio Lorenzo Arenas es parte de la directiva regional de la Asociación de Radios. Y a mí me toca o me eligieron hace un par de años para coordinar la Asociación de Radio. Y desde ahí nosotros tratamos de sostener algunas asambleas durante el año para ir tomando acuerdos con las otras radios e ir construyendo colectivamente un proyecto de radio comunitaria. y también mantenemos un, como asociación y como radio, convenios con las universidades. Hay estudiantes de periodismo de las dos principales casas de estudio de Concepción, la Universidad de Concepción, una universidad laica de origen masón, y la Universidad Católica, ¿cierto?, que son las que están ahí en la ciudad, envían a sus estudiantes a trabajar con nosotros y con las radios de la intercomuna. Y eso también ha sido una forma de ir mejorando y trabajando, haciendo un trabajo más profesional desde la radio.
Mm-hmm. Außerdem arbeiten Sie auch mit Unis zusammen, beziehungsweise mit Studenten, Studentinnen. Sie haben zum Beispiel mit zwei Unis aus Concepción Vereinbarungen getroffen über Zusammenarbeit, dass da auch Studenten mitarbeiten und auch sich die Versammlungen dort stattfinden können. Das, Eva, war das so, glaube ich. Und Sie schließen Absprachen mit anderen Radios, um zu versuchen, diese Bewegungen auch über mit anderen Radios, eine Bewegung mit anderen Radios zusammen zu gründen. Dazu haben Sie eine Directiva Regional, also eine regionale, einen regionalen Zusammenschluss gegründet. Ich würde es jetzt gerne bei dem Thema belassen. Gracias por ahora, por ese tema. Vamos a escuchar música y cambiar al mein próximo Thema. Wir hören jetzt erstmal Musik, Tiro de Gracia, und danach geht es dann weiter mit Protesten der Studierenden und anderer sozialen Bewegungen. El gremio de mi ganga y el respeto ajeno a la escuela divina del poder universal azar. Me la hace la cancha, el patio lleno de los personajes precisos, necesarios, tomando cerveza en el pasto. Hey, hermano, toma mi mano y hagamos un pacto, 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 pacto. Tomé la determinación de tener decisión, acción de predicción, solemnemente, buah, tiro de gracia inminentemente, visualizo solo mi métrica, matemática de vida, oh qué loco, calle, calle, move, move, a amotinar, quiero poder feliz expresar mi angustia, al pasional movimiento mundial del rap, hip hop, solo revolucionario, nada que ver con el mercado del glamour, posiciones superfluas, de la luz de este mismo, oído de mi chile, este chile, que dile, dale a solo lo que somos, en precocicosis, te estoy bajo los beats de mi corte, el trámite, oh, viste cómo caíste. Como un mensaje en el viaje de viraje y todo esto en presencia y puntualidad. El tiro de gracia es una enseñanza a meditar, pues lo que yo siembro, nadie es el dueño. Solo la llevamos muy dentro, se llama sueño. Nadie es el dueño, solo la llevamos muy dentro, se llama sueño. Lo que los demás alejan por no conocer sus propios límites humanos, sus propias fallas, no hemos ganado, en fin, comienza un nuevo día. Qué temor, mira mis fechas, mira mis prácticas, cada segundo son desengaños, mira mis tácticas, que en años me condena, apoderándose de mi historia, haciendo el ser papel cartón, señor. Reconóceme, mi único derecho está en no formalizar, mi piel espera volverse de algún día de su color natural, radical, y mis pelos son cuestionamiento, raza latinoamericana, enseña. La reseña que hoy escribo como apólogo respecto, me recuerdo una vez una historia sin final, decisión, predicción, obstáculo, y en la escuela yo llevo mis estudios, el estudio estúpido, oído sobre sitio, yo, Pedro, Juan y Diego son tan libres como yo, pero en este laberinto nadie sabe su destino y es palabra contra hechos. Nadie es el dueño, solo la llevamos muy dentro, se llama sueño. Nadie es el dueño, solo la llevamos muy dentro, se llama sueño. Inevitables tragedias, comediantes de días antes, de no haber cambiado de actitud o de opinión. Será por eso que hoy todos se sienten Dios y se sienten en un Dios como un recíproco, redención. Ahora apocalíptica, mierda real, que elimino solo con la lucidez de estupidez. Al igual que las drogas y las alcachofas, la cannabis, topes de temporada, los alcaloides y las comidas esotéricas. El dolor, pues quiero que me pongan en este pasatiempo. Nadie es el dueño, solo la llevamos muy dentro, se llama sueño, sueño, sueño.
Hi, Hallo, wir sind hier zurück bei Onda Viva, einer Radiosendung vom Nachrichtenpool Lateinamerika hier aus unserem Studio in Berlin. Und wir sprechen heute mit den chilenischen Radioaktivisten Juan Chilling und Gabriel Rojas über die Situation von Basismedien Chile. Das haben wir im ersten Teil der Sendung gemacht und jetzt wollen wir uns noch ein bisschen der Frage widmen, wie steht es um die sozialen Bewegungen in Chile? Wie läuft es sozusagen mit den Protesten, die 2011 hier auch in die Medien geschwappt sind? Um euch einen kleinen Eindruck davon zu verschaffen, was in letzter Zeit los war, würden wir jetzt erstmal reinhören, was zwei Studentinnen in Chile zu erzählen hatten auf einer Demonstration, die am 16. Mai in Santiago de Chile stattgefunden hat. Wieder eine der großen Demonstrationen, wo fast 100.000 Schüler und Studentinnen und Lehrerinnen auf den Straßen waren. Und das ist auch nicht die letzte gewesen. Es gab in der Zwischenzeit noch weitere.
Als Studenten und Studentinnen gehen wir immer noch auf die Straße. Wir wollen zeigen, dass es keine wirklichen Reformen gibt. Es gibt keinen Wandel. Die Regierung versucht trotzdem, den Konflikt mit nichts zu beenden.
Ja, das war ein kleiner Eindruck von den Straßen Santiagos im Mai in diesem Jahr. Die Mobilisierungen gehen weiter. Jetzt gerade in den letzten Tagen haben wieder große Demonstrationen stattgefunden und der Anlass dafür ist auch da, denn in Chile, das muss man vielleicht nochmal erklären, gehen mittlerweile fast 60% aller Studenten und auch aller Schülerinnen auf private Einrichtungen. Und die Universitäten gehören zu den teuersten der Welt, wenn man das vergleicht mit dem Einkommen der Chilenen und Chilenen. Gerade mal die 4/5 der Bevölkerung verdient gerade mal im Durchschnitt 700 Euro im Monat. Doch ein Studienplatz kostet im Jahr bis zu 4.500 Euro. Oder das ist auch eine Durchschnittszahl. Es kann sogar noch teurer sein. Und die Folge ist, dass sich viele Chilenen und Chilenen natürlich dann über Jahre und Jahrzehnte verschulden und das zum Teil auch gar nicht zurückzahlen können, weil sie danach auch keine gute Stelle bekommen. Und die privaten Unis verdienen, kann man so sagen, ganz salopp formuliert, einen Haufen Geld, bieten aber zum Teil auch wirklich schlechte Ausbildungsbedingungen. Und deswegen sind die Studentinnen und auch Schülerinnen im letzten Jahr in Chile monatelang auf die Straße gegangen. Sie haben ihre Schulen und Unis besetzt. Sie haben die politische Agenda in Chile bestimmt. Sie haben die Regierung in die Defensive gedrängt. Und die große Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Was passiert 2012? Was ist bisher passiert in den letzten Monaten los gewesen? Juan y Gabriel, hemos visto en 2011 una fuerte movilización de los estudiantes y también de los estudiantes, digamos, de las escuelas, por muchas razones, porque la educación es muy cara, es privatizada en Chile. La gente se endeuda y la pregunta es, 2011 había tomas que por meses duraron, el gobierno se vio en la defensiva muy fuerte, pero ¿qué pasa ahora en 2012? ¿En qué punto está el movimiento, digamos?
Yo pienso que la calma relativa que se vive hoy en el movimiento estudiantil se debe primero a que el desgaste que sufrió el movimiento fue muy alto. Hay que pensar que muchos estudiantes secundarios perdieron el año. Entonces tienen la presión de sus padres y una presión para que este año no vuelva a suceder lo mismo. Los estudiantes universitarios lograron en general salvar su año académico, pero también a costa de mucho esfuerzo. Entonces hay un cierto repliegue hacia el interior, pero el movimiento ha adquirido madurez, sus dirigentes se han renovado, han hecho sus procesos democráticos, sus dirigentes han expresado sus ideas a través de un libro, Otro Chile es Posible, de Camila Vallejo y George Jackson. En fin, hay un proceso interno y que es interesante que no está traducido hoy en tomas de universidades ni de liceo, pero sí hubo una manifestación muy masiva hace poco tiempo. Y existe como el rumor de que el segundo semestre va a ser diferente. Se espera, por lo tanto, movilizaciones. Ahora, nunca se sabe porque si nos remontamos a fines del 2010, nadie, ni los analistas políticos, ni los periodistas, ni los adivinos, anunciaron de que el 2011 iba a ser un año de movilizaciones. Entonces, es imposible predecir lo que va a pasar, pero sí yo percibo una acumulación de fuerzas en el movimiento y algún resultado se va a tener que dar. También está el hecho de que se han incorporado los estudiantes de las universidades privadas activamente al proceso de lucha, y quizás sean ellos los más conscientes de la explotación a que están sometidas sus familias, porque las universidades privadas están lucrando, a pesar de que la ley chilena no lo permite, están dándoles una mala educación, están falseando procesos de certificación, en fin, hay tantas cosas que yo creo que se han logrado, que los estudiantes han logrado colocar una discusión a nivel del Parlamento también. Entonces, son otras las formas, pero yo no diría que el movimiento ha retrocedido en ningún caso.
Uh-huh. Juan sagt, 2012 ist natürlich im Vergleich zu 2011 erstmal jetzt relativ ruhig, die Bewegung. Sie hat sich ein bisschen verausgabt im letzten Jahr durch diese monatelangen Besetzungen. Und man muss auch sagen, die Schülerinnen haben ein ganzes Jahr in der Schule verloren. Die Studenten konnten ihr Jahr sozusagen, haben es nicht verloren, obwohl sie auch so lange in den Besetzungen waren. Und das kostet natürlich Kraft. Aber er sagt, die Bewegung hat an Reife gewonnen. Es gibt neue Führer in der Studentenschaft, Anführerin. Camila Vallejo ist ja nicht mehr die Anführerin der CONFETCH, also des großen übergreifenden Dachverbandes der Studenten, sondern Gabriel Boric. Es gibt aber auch ganz andere Personen noch. Giorgio Jackson, der immer noch eine Rolle spielt. Und die Studenten haben wichtige Bücher rausgebracht, die auch wahrgenommen werden. Ein anderes Chile ist möglich, eben von Camila Vallejo und Giorgio Jackson zusammen. Und auch wenn es jetzt keine Besetzung mehr gibt, gibt es immer noch sehr große Demos. Da hat es mehrere in diesem Jahr auch gegeben und man weiß nie, was eben das Jahr 2012 noch bringen wird. Auch im Jahr 2011 hatte niemand erwartet, dass die Studenten so massiv und die Schüler auf die Straße gehen. Und er sagt, was ganz sozusagen ganz interessant ist noch, ist, dass sich in den letzten Wochen und Monaten die Studenten und Studentinnen der privaten Unis nochmal sehr deutlich organisiert haben, weil sie natürlich auch am stärksten betroffen sind von der Situation, dass die Ausbildung sehr teuer ist und dass die Universitäten, obwohl das per Gesetz eigentlich verboten ist, sozusagen mit den Unis Geschäftemacherei verbinden. Das ist eine etwas absurde Situation, weil es ist tatsächlich im Gesetz ausdrücklich verboten, findet trotzdem Land auf Land ab statt. Und er hat gesagt, es ist auch immer noch so, oder jetzt in den letzten Wochen noch mal so hochgekocht, dass die Diskussionen immer noch im Parlament ausgetragen werden. Juan, yo me acuerdo que tú habías contado de un informe que salió en el Parlamento, que es un informe que realmente investiga el lucro en la educación y que es bastante crítico. Que es una sorpresa, digamos, a la primera vista. Ich frage ihn jetzt nochmal nach. Es gab in den letzten Wochen, hat das Parlament einen Untersuchungsbericht rausgegeben. Der ist sehr, sehr kritisch. Der spießt sozusagen auf, dass die Regierung eigentlich, alle Regierungen über Jahre versagt haben in der Kontrolle der privaten Universitäten, dass die ihm keinen Profit machen dürfen. Und ich habe ihn jetzt gefragt, es ist doch sehr erstaunlich, dass dieser Bericht so kritisch ausfällt. Es muy crítico, pero ¿qué pasa con este...?
Bueno, ese informe fue el informe de una comisión de parlamentarios que luego, al ser discutido, al ser sometido a la votación de la Cámara, no fue aprobado. No fue aprobado por un voto de diferencia. La razón que yo creo que nuestros parlamentarios, hay muchos que tienen intereses en el negocio de la educación y por lo tanto ellos han votado en función de sus intereses y protegiendo a quienes están lucrando a través de la educación universitaria.
Juan erklärt eben, es war ein Untersuchungsbericht, den hat eine kleine Gruppe verschiedener, also von Parlamentariern aus verschiedenen Parteien erstellt, aber der ist eben im Parlament insgesamt nicht angenommen worden. Und er sagt, das liegt eben daran, dass es in Chile die Politiker im Parlament, etliche von ihnen oder einige von ihnen eben direkt in das Geschäft der privaten Universitäten verstrickt sind. Ich möchte jetzt nochmal nachfragen, ganz konkret nach den Erfolgen im Sinne von der Frage, dass die Regierung ja gesagt hat, es gibt eine kleine Steuerreform und wir werden auch mehr Geld ausgeben für die Universitäten. Aber das ist wahrscheinlich nichts, was die Studenten in irgendeiner Art und Weise zufriedenstellt. Bueno, una pregunta sería sobre la reforma tributaria que ha habido en Chile y, digamos, el gobierno sí ha dicho que va a haber más dinero que va a poner en el sector de educación. Pero mi pregunta es, supongo que eso no es nada que va a hacer contento a los estudiantes.
Es completamente insuficiente la reforma tributaria que hay. Incluso se le colocó muchos nombrecitos a la reforma como diminutivo, porque en general lo que hace es mantener como permanente un impuesto que se había subido en el 2010 para financiar la reconstrucción, que era una subida transitoria de los impuestos a los empresarios, y que la reforma lo deja como permanente. Yo podría decir que es una reforma que está en la dirección correcta, que está en la dirección que demanda el movimiento estudiantil, pero en cuanto a los montos es completamente insuficiente porque no se recauda la cantidad de dinero que se necesita para generar una educación pública gratuita y de buena calidad.
Also Juan sagt, die Steuerreform, ja, die hat es gegeben, eher ein Steuerreformchen, denn sie ist seiner Meinung nach völlig unzureichend und sie geht eben zurück auf eine Steuererhöhung für Unternehmen, die nach dem Erdbeben stattgefunden hat und die man jetzt sozusagen verstetigt hat, also nicht mehr zurückfährt. Er sagt, das ist der richtige Weg, aber es ist völlig unzureichend. Ich habe eine Frage, was jetzt die großen Demonstrationen angeht, die stattgefunden haben. Im Juni oder Juli war eine sehr große mit über 100.000 Studenten und Schülerinnen auf der Straße. Da hat es heftige Auseinandersetzungen im Verlauf der Demonstration gegeben, also sozusagen Plünderungen, viele Geschäfte wurden zerstört, Polizisten direkt angegriffen. Das hat die Regierung genutzt, um nochmal ein neues Gesetz sozusagen wieder hervorzuholen, was so ein bisschen in Hintertreffen geraten war, das sogenannte Ley Hinzpeter, und wo man jetzt mit Druck hinterher ist, das auch verabschieden zu wollen. Was würde das für die sozialen Bewegungen bedeuten? En una de las últimas manifestaciones había bastantes saqueos y, bueno, pelea con la policía en la calle en Santiago y el gobierno utilizó, digamos, este momento para de nuevo poner la ley Hinzpeter en la mesa y para decir, ahora sí que tenemos que votarla, tenemos que hacer una nueva ley. ¿Qué significaría esta ley para los movimientos sociales y su situación?
Es una ley que va derechamente a criminalizar el movimiento social y que va a buscar una forma de descabezar a los liderazgos que se han ido manifestando en el último tiempo. Es una manera y una forma de una respuesta que nos tiene acostumbrado a la derecha. No nos olvidemos de que muchos de los personajes del gobierno de Piñera también fueron parte y fueron actores principales en la dictadura militar de Pinochet. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de llegar a acuerdos y diálogos, y esta ley promovida por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, lo que busca es penalizar y criminalizar al movimiento social. Lo que nosotros identificamos como, o sea, que es muy grave, y sobre todo porque además la policía va a tener muchas facultades en el sentido de que va a tener la posibilidad de registrar la protesta social, y a la vez ellos van a poder requerir información e imágenes a quienes trabajen en eso, es decir, los medios de comunicación. Y ahí nos preocupa porque nos preocupa mucho de que como el modelo o el sistema chileno, el sistema democrático chileno, no permite la participación de la ciudadanía en su expresión. Nos preocupa de que el trabajo de los medios de comunicación y los comunicadores también va a estar muy afectada.
Gabriel sagt, also dieses Ley Hinz-Peter, das ist benannt nach dem Innenminister Rodrigo Hinz-Peter, das wird zu einer direkten Kriminalisierung der Bewegung führen, aber vor allem auch der Anführerin der Studentenbewegung. Und er sagt, das ist eine ganz normale Antwort sozusagen der Rechten und erinnert daran, dass in der Regierung von Sebastián Piñera, dem aktuellen Präsidenten, eben auch viele Politiker sitzen im Kabinett, die unter der Diktatur Pinochets wichtige Posten politisch schon bekleidet haben. Und er sagt, das Gesetz wird der Polizei eine große Macht geben, unter anderem übrigens auch gegenüber den Medien, weil die nämlich sozusagen Fotos und Bildmaterial rausrücken müssen, wo man die Bewegung drauf sieht, also die gemacht werden während der Demonstration. Bevor wir weiter diskutieren, ich sehe gerade, Juan möchte auch noch kurz was sagen.
Lo que quiero agregar es que en Chile ya existe una legislación, muchos cuerpos legales que son demasiado represivos, que están por sobre los estándares internacionales. Podemos nombrar la Ley de Seguridad Interior del Estado, que es como un instrumento que el gobierno la puede invocar, lo puede utilizar cuando lo desee, cuando una situación esté demasiado aguda. Lo ha amenazado con utilizarla en el caso de Magallanes y en el caso de Aysén. Entonces, hay otro cuerpo legal que es la ley antiterrorista, que también permite una serie de cosas que no están permitidas por las legislaciones, por los estándares internacionales legislativos. Hay una ley de control de armas también. Entonces, esta ley Hinz-Peter viene a redondear ya un cuadro que es altamente represivo, que sería ponerle la lápida a las posibilidades de hacer movimiento social bajo un marco legal.
Mhm. Juan sagt nochmal, dass dieses neue Gesetz sozusagen ein weiteres Mosaiksteinchen ist in den vielen Gesetzen, die es gibt, um soziale Bewegungen zu unterdrücken. Er erwähnt unter anderem ein Gesetz zur inneren Sicherheit, könnte man das vielleicht übersetzen, das angewandt worden ist, auch gegen die sozialen Bewegungen jetzt in Magallanes und Aysén, zwei Regionen im äußersten Süden Chiles. Und es gibt auch noch ein Antiterrorismusgesetz, was in Chile Anwendung findet und was aus der Diktaturzeit herstammt. Also von daher wird sozusagen das Ley Hinz-Peter da nochmal einen draufsetzen, könnte man sagen. Ihr habt das Stichwort gegeben für Bewegungen in anderen Regionen, Magallanes, Aysén. Darüber wollen wir gleich nochmal sprechen. Wir hören jetzt nochmal ganz kurz in eine weitere Aufnahme von einer Demonstration in Chile rein.
O sea, la juventud de Chile está en la calle porque es la generación que no creció en dictadura. Yo tengo 45 años y crecí en dictadura.
Jugend Chiles ist auf der Straße, weil sie nicht in der Diktatur aufgewachsen sind. Ich bin 45 Jahre alt. Ich bin in der Diktatur aufgewachsen. Die Jugend hingegen hat keine Angst. Und sie verlangen das, was sie verdienen. Wir Chilenen konnten uns bis heute nicht von den Überresten der Diktatur befreien. Die Diktatur hat uns einen gefesselten Staat hinterlassen, ein neoliberales Wirtschaftsmodell vererbt und deswegen sind die Forderungen der Jugend so wichtig. Sie eröffnen uns die Möglichkeit, uns als Gesellschaft neu zu erfinden, zum Beispiel über eine Verfassungsreform. Die brauchen wir jetzt.
Ja, wir haben in dem O-Ton gerade nochmal gehört, wie wichtig es ist, oder dass die Studentenbewegung nicht nur eine Studentenbewegung ist, sondern anknüpft an andere Bewegungen und auch mit der Forderung nach einer neuen verfassunggebenden Versammlung. Darüber möchte ich hier nochmal reden bei unserer Onda Viva-Sendung aus dem Studio von Nachrichtenpool Lateinamerika in Berlin mit unseren beiden Gästen aus Chile. Und zwar blicken wir sozusagen weg aus Santiago in die Region und die Frage ist, auch da ist ja viel passiert. Es gab im letzten Jahr, im November, glaube ich, sozusagen Aufstände, Rebellion der Bevölkerung in Magallanes wegen der Subvention für die Gaspreise, die weggefallen sind. Es gab in Aysén, war quasi wirklich die ganze Bevölkerung, jung und alt, auf der Straße, um für ein besseres Gesundheitssystem zu demonstrieren, ein anderes Fischereigesetz, für bessere Bildungschancen. Und wenn man sich das anguckt, fragt man sich, ist das, was in Chile gerade stattfindet, wirklich ein Aufbruch? Also gibt es sozusagen eine soziale Bewegung, die entsteht im ganzen Land, und wird dieses neoliberale Modell tatsächlich in Frage gestellt und könnte es vielleicht sogar kippen? Bueno, mi pregunta es, hemos visto en varias regiones rebeliones de la población en Aysén, en Magallanes. Yo conté un poco por qué fue, muy brevemente, porque quiero llegar a la pregunta, si vemos todo esto, lo que pasa en las regiones, si vemos quizá que nace de verdad un movimiento social que se conecta por todo Chile y que tiene la fuerza de cuestionar el modelo liberal e incluso quizá romper con este modelo. ¿Qué piensan?
Lo que yo puedo decir es que el movimiento social chileno tiene muchas caras y tiene que ver con las luchas que se están dando a nivel territorial. Chile es un país muy centralizado y eso de alguna manera influye en que las regiones siempre están postergadas y sobre todo las que están en los extremos. Por lo tanto, cada conflicto, cuando surge un conflicto, busca precisamente ser escuchado. Y una forma de ser escuchado en la manifestación social, lamentablemente, es la protesta. Y la protesta ha sido de todas las formas. En mi visión personal, yo creo que el movimiento social chileno está buscando su respuesta. Hay una, como lo dijo hace dos días Juan ayer, o sea, Juan en el periódico TAS, en la charla del periódico, se refirió a una charla, a un artículo de Tomás Mochatti, uno de los Mochatti de la radio Bio Bio, que hablaba de la rebelión de las regiones. Yo creo en eso. Creo que eso está sucediendo y que el movimiento social está madurando y que está buscando un derrotero común. Y que ese derrotero común no tiene hora ni fecha, pero que está en proceso de construcción y que está actuando de una manera completamente independiente, muy alejado de la clase política, de los partidos políticos, de la política oficial.
Gabriel sagt eben, ja, die Bewegung hat viele Gesichter und man muss sich vorstellen oder vor Augen führen, Chile ist ein zentralisierter Staat, die Regionen sind vernachlässigt, werden vernachlässigt, und wenn man sozusagen auf sein Anliegen in den Regionen aufmerksam machen will, dann bleibt so nur der Protest. Und er sagt eben, die soziale Bewegung sucht Antworten und es ist eine Rebellion der Regionen in Gang, und diese soziale Bewegung in den verschiedenen Landesteilen, die reift und versucht tatsächlich gemeinsam dieses Modell auch zum Einsturz zu bringen, aber das braucht eben Zeit, und das findet völlig fernab sozusagen der politischen Klasse statt, die das, man könnte vielleicht sagen, nicht versteht und die sozusagen völlig davon entfernt ihre Dinge tut. Wir sind jetzt leider schon am Ende der Sendung. Es gäbe noch ganz viele Fragen mit euch zu diskutieren, spannend weiterzureden, und ja.
Ja, die Sendung geht zu Ende. Wir danken euch ganz herzlich, Juan Schilling und Gabriel Rojas aus Concepción in Chile von Radio Lorenzo Arenas und der Nachrichtenagentur Medio Amigo. Agradecemos muchísimo por haber venido a nuestro estudio. Ihr könnt diese Sendung demnächst ab in circa einer Stunde anhören und runterladen von unserer Website npla.de. Dort findet ihr sie unter Onda, unter dem Link, dem Button Onda. Wir bitten auch die Qualität des Streams zu entschuldigen und hoffen, dass es dann besser ist in der Aufnahme. Ihr könnt dort auch einen Podcast abonnieren von Onda Viva. Auch unter npla.de findet ihr die Details dazu. Weitere spannende Radiobeiträge gibt es dort sowieso, und unter Punal auch Meldungen lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen in Schriftform. Vielen Dank nochmal an Angela für die Technik. Bis demnächst. Ciao, ciao, euer Onda Viva Team.
Ciao, ciao. Saludos, cariños. Muchas gracias por la invitación.